Willkommen zurück bei SOCA Fußball in Afrika. Mir gehen langsam die Einleitungen aus. Gar nicht so leicht, jeden Tag neue Worte zu finden, um euch in die Episode reinzubringen. Heute also Kaltstart, Sudan. Darum soll es heute gehen. Kein Team bei diesem Turnier bringt eine tragischere Geschichte und einen größeren Rucksack mit in den Afrika Cup. Ich kann euch sagen, ich habe mich in den letzten Wochen viel damit beschäftigt, wie es rund um den Fußball im Land steht. Angefangen mit einem Video, das ich für den Kicker gemacht habe, dann, dass ich mit Journalisten, die vor Ort in Port Sudan sitzen, gesprochen habe, bis hin zu Spielern, die ich interviewen konnte. Ich hoffe, dass in diesem Rahmen hier die Möglichkeit besteht, einen bestmöglichen Überblick zu geben, unter welchen Voraussetzungen Team Sudan in das Turnier geht. Was für ein Wunder Coach Kwesi Appiah jetzt schon vollbracht hat und hoffentlich auch weiterhin vollbringen wird. Man kann sich's kaum vorstellen, in deinem Land herrscht Bürgerkrieg und du musst den Druck schultern, weil die Nationalmannschaft so ein wenig der wichtigste Lichtblick für die Menschen ist. In solchen Situationen kann der Fußball eine Power entwickeln, die man so rational nicht erklären kann. Deswegen bewundere ich jeden einzelnen Spieler im Team, jeden einzelnen im Trainerteam und auch auf Funktionärsebene. Da wird im Sudan unter den Bedingungen das Beste herausgeholt und man muss auch sagen, man erhält Unterstützung aus der arabischen Welt. Gerade Libyen und Saudi-Arabien haben sich hier hervorgetan. Natürlich, dass die UAE die RSF unterstützt und damit Massaker finanziert, steht auf der anderen Seite der Medaille. Aber zu tief in das Politische will ich nicht reingehen, dafür habe ich nicht genug Einblick. Den habe ich tatsächlich nur in den Fußball im Land. Auch dank meines heutigen Experten, Ibrahim Badreldin. Egal, nach welchem Spieler ich ihn zwischendurch immer wieder gefragt habe, er hatte sofort eine Biografie und die Hintergründe zu gewissen Wechseln oder Geschichten parat. Er lebt in Kanada, ist aber sehr eng mit dem nationalen Verband und den großen Clubs vernetzt und kriegt quasi jede Entwicklung mit. Er ist auch Vorsitzender des Komitees der sudanesischen Spieler im Ausland und ist stets darum bemüht, Spieler mit sudanesischen Wurzeln für die Nationalmannschaft zu gewinnen. Ein Name, der da uns Deutschen natürlich besonders interessiert, Hani Mukhtar, der seit Jahren die MLS dominiert und durch seine Vorfahren eben auch für den Sudan spielberechtigt wäre. Dazu aber später mehr. Heute blende ich auch gleich zwei Stimmen ein. Einmal eben Ibrahim, dazu aber auch noch Nationalspieler Abu Aysa, der aktuell in Thailand spielt, aber auch beim Afrika Cup mit dabei sein wird und mit dem ich ein Interview führen konnte. Dass im Sudan Bürgerkrieg ist, das dürfte mittlerweile wohl auch der Letzte mitbekommen haben. Die Regierungstruppen kämpfen gegen die Rapid Support Forces und es ist die größte humane Katastrophe unserer Zeit. Wenn einem diese Worte über die Lippen gehen, kann man gar nicht begreifen, wie schlimm das eigentlich wirklich für die Menschen ist. Man sagt es in aller Schnelle, aber eigentlich stehen dahinter so viele individuelle Schicksale, die zerstört wurden und auf ewig zerstört sind. Selbst wenn dieser Konflikt irgendwann abflacht, es werden so viele Narben zurückbleiben, der Sudan wird nicht mehr der Sudan sein, der er vor Beginn dieses Kriegs war. Es ist wichtig, diesen Krieg für die Weltöffentlichkeit sichtbar zu machen. Es wird viel zu wenig darüber gesprochen, viel zu wenig darüber geschrieben, denn nochmal, die größte humane Katastrophe unserer Zeit. So, und wie soll man da jetzt die Kurve zum Fußball kriegen? Vielleicht, indem man einmal darüber spricht, dass der quasi kaum noch existiert im Sudan. Die heimische Liga wurde bereits im April 2023 auf Eis gelegt, natürlich wegen des Kriegs, der im Land tobt. Davon blieb nämlich beinahe keine Stadt im Land verschont, auch nicht Omdurman, also eine Stadt, die eigentlich mit der Hauptstadt Khartoum zusammengewachsen ist und die zwei größten und erfolgreichsten Clubs des Landes beheimatet, Al Hilal und Al Merreikh. Deren Geschäftsstellen, deren Stadien, alles ist vom Krieg betroffen. Es gibt Bilder auf Social Media vom aktuellen Zustand. Katastrophal kann man da nur sagen. Auch der Fußballverband musste vor dem Krieg flüchten und ein Übergangsbüro in Saudi-Arabien eröffnen. Logischerweise, weil die Zentrale in Khartoum nicht mehr zugänglich war. Die meisten Fußballclubs haben ihre Aktivitäten eingestellt. Aber Al-Hilal und Al-Merreikh nehmen weiter an den kontinentalen Wettbewerben wie CAF Champions League und Confederations Cup teil. Also muss ja auch ein geregelter Alltag her. Letzte Saison ist man deswegen mit Gastspielrecht in der Liga Mauretaniens angetreten, dieses Jahr nun in Ruanda, also ein wenig näher zur Heimat. Kostet natürlich trotzdem Unsummen an Geld, eine ganze Saison Hotels etc. für Spieler und Staff zu bezahlen, plus die ganzen Reisen. Also es ist eine riesige Herausforderung, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Noch eine zusätzliche Info, dann ist der Status quo einmal klar. Als der Fußball im Sudan zum Stillstand kam, hat der libysche Verband beschlossen, dass sowohl Spieler aus dem Sudan als auch Palästina nicht unter die Ausländerregel der heimischen Liga fallen und es somit wesentlich attraktiver gemacht, für libysche Teams Spieler aus dem Sudan zu verpflichten. Deswegen haben viele Profis, deren Club den Spielbetrieb einstellen musste, versucht, diesen Weg zu gehen. Aber was bleibt jetzt? In einem Land, in dem nur zwei Clubs regelmäßigen Spielbetrieb haben, in dem nur einige wenige Spieler im Ausland aktiv sind, da gibt es nur noch einen unglaublich kleinen Kreis, aus dem der Nationaltrainer sein Team zusammenstellen kann. Während für andere Coaches hunderte Fußballer in Frage kommen, sind es für Nationalcoach Kwesi Appiah nicht mal 100, die wirklich regelmäßig im Ligabetrieb weltweit aktiv sind. Das ist schon eine Hammerzahl. Einige Profis und ehemalige Nationalspieler wurden als Soldaten für den Krieg eingezogen, andere sind geflüchtet und haben ihre Karrieren beendet. All das, was wir jetzt also besprechen, immer unter diesen Gesichtspunkten betrachten bitte. Der Sudan hat eine lange Geschichte mit dem Afrika Cup. Man war schon bei der ersten Ausgabe 1957 dabei, sogar als Gastgeber. 1970 gewann man den Afrika Cup wieder als Gastgeber. Also da gibt es schon eine große Historie, auf die der sudanesische Fußball zurückblickt und was auch zeigt, Sudan ist eigentlich ein afrikanischer Gigant, zumindest historisch gesehen. Im 21. Jahrhundert ist das nämlich nicht mehr allzu oft der Fall gewesen. 2008, 2012 und 2022, das sind die drei Turniere, die man gespielt hat. Und nur 2012 ist man ins Viertelfinale gekommen. Ansonsten das Aus ohne Sieg in der Gruppenphase. Schaut man sich die Kader 2012 und 2022 an, dann fällt schon auf, dass Al-Hilal und Al-Merreikh schon immer dominiert haben, aber trotzdem eben immer wieder auch Spieler aus anderen Teams dabei waren, weil eben auch eine ganz andere Auswahl bestand. Dass die größten und reichsten Clubs im Land viele Nationalspieler haben, das ist jetzt wohl keine Überraschung. Der Kader aus 2022 ist auch bis heute in ähnlicher Form stabil geblieben. Viele der Spieler von damals sind heute noch im Kreis des Teams von Kwesi Appiah. Stimmungscheck muss sein. Diesmal mit Ibrahim.
Fans are excited about the national team and they are so proud of their national team. Regarding there is no league, there is war, and still we can compete in a high level. Unfortunately, recently, in the last 6-7 matches, the team couldn't win because of fatigue and because they are using the same squad over and over again.
Die gleichen Spieler müssen immer wieder auflaufen. Was meint Ibrahim damit? Naja, dafür muss man sich den Kalender der afrikanischen Nationalmannschaften ein wenig genauer anschauen. Klar, es gibt die offiziellen FIFA-Länderspiele, also Afrika Cup, Afrika Cup Quali und WM Quali. Zusätzlich gab es 2025 aber auch noch die afrikanische Nationenmeisterschaft, kurz CHAN, in der nur Spieler eingesetzt werden dürfen, die in der heimischen Liga aktiv sind. Also Team Marokko darf beispielsweise nur Spieler aus der marokkanischen Liga einsetzen. Für die meisten Nationen ist das dann eine Art B-Team, aber nicht für den Sudan, der dort eben auf die gleichen Spieler wie in den FIFA-Länderspielen setzen muss. Also CHAN und CHAN-Quali mussten die sudanesischen Nationalspieler auch noch spielen. Und dann läuft aktuell noch der FIFA Arab Cup, ein Turnier, in der die beste Nation der arabischen Welt gesucht wird. Auch hier ist der Sudan dabei. Aber statt wie alle anderen wieder auf eine Art B-Team zu setzen, sind es wieder die Spieler von Al-Hilal und Al-Merreikh, die antreten. Also eine unglaubliche Anzahl an Länderspielen im Vergleich zu den anderen Afrika-Cup-Teilnehmern. Das führt dazu, dass Al-Hilal zum Beispiel einen 40-Mann-Kader hat, um die ständige Abwesenheit der Nationalspieler aufzufangen. Ein Ligabetrieb wäre ja sonst nicht möglich. Die Belastung ist also sehr, sehr hoch für jeden Einzelnen. Ich habe auch mit Abu Aiza darüber gesprochen, der das Ganze ja immer nur in den FIFA-Länderspiel-Episoden mitbekommt, weil er ansonsten von seinem Club in Thailand keine Freigabe für die anderen Länderspiele bekommt. Er sieht aber nicht nur Nachteile.
I think this is probably a question for the players that are, I think they probably are playing a lot of football. But at the same time, it's for the younger guys or for the older guys, it's a good way to like to show yourself and to showcase yourself. Maybe you want to go abroad or whatever. So it's good that they're playing games and things like this. Obviously, it's difficult in the fact that maybe we don't have a big pool of players to choose from, but at the same time, everybody knows each other. So it gives that like a core feeling. Everybody knows each other. Everyone kind of plays for their teammate and everyone's friends. Like everyone knows like each other. So it might be a good thing that they could see the same kind of people every single time. So it creates a bigger bond in football is so important.
Die Nationalmannschaft ist dadurch wie eine Familie geworden, die sich in- und auswendig kennt. Man verbringt sehr viel Zeit zusammen auf Reisen und in den verschiedenen Hotels. Es herrscht ein blindes Verständnis, was vielleicht ein wenig über diese hohe Belastung hinwegtäuscht. In der gerade beendeten WM-Qualifikation ist man wahrscheinlich genau durch diesen Zusammenhalt über sich hinausgewachsen und war fast bis zum Ende im Rennen um einen Platz in den WM-Playoffs. Zwar musste man am Ende Senegal und DR Kongo den Vortritt lassen, aber bis September 2025 lag man noch voll im Rennen. Dann ging so ein wenig die Luft aus. Oder die qualitativen Unterschiede zwischen den Einzelspielern wurden einfach doch nochmal überdeutlich. Die Bedeutung der Spiele war riesig. Für diese 90 Minuten rückte der Krieg an vielen Stellen ein wenig in den Hintergrund. Da beide Kriegsparteien sich auf den Anspruch über die Herrschaft im Sudan ja berufen, beanspruchen auch beide Seiten die Nationalmannschaft als ihren Repräsentanten. Wobei man sich als Verband und die großen Clubs schon klar auf die Seite der Regierungstruppen und gegen die RSF gestellt hat. Vater dieser großen Nationalmannschaftsfamilie ist der Ghana Kwesi Appiah. Der ist vor allem für seine lange Episode als Nationaltrainer seines Heimatlandes bekannt. Er war erst von 2012 bis 2014 und dann von 2017 bis 2020 Coach von Ghana. Also genau die Nation, die man in der Quali zum Afrika Cup so sehr düpiert hat und für das historische Verpassen des Afrika Cups der Black Stars gesorgt hat. Nach seiner Entlassung 2020 sicher auch ein Stück Genugtuung für Appiah. Aber eigentlich denkt er so nicht. Denn er ist ein unglaublich ruhiger Typ und auch ein richtig cooler Typ einfach, der unglaublich viel neben dem Platz moderieren muss. In einem Interview, das ich mit ihm geführt habe, hat er erzählt, dass er in seiner Zeit als Nationaltrainer Sudans schon Spieler die Todesnachrichten des Familienmitglieds durch den Krieg beibringen musste. Er ist also viel als Psychologe gefragt, er muss so viele Sorgen der Jungs aufnehmen und sie irgendwie in sportliche Motivation kanalisieren. Er ist für mich deswegen schon jetzt Trainer des Turniers, egal was jetzt in Marokko dabei herauskommt. Natürlich wurde er auch im Volk geliebt, wie Ibrahim verrät.
Kwesi became very popular with Sudanese fans and Sudan football because he stick with the team in a very difficult time more than his result because his ethic and the way he supported the players during the war. That's what make him more popular.
Und wenn ihr jetzt noch Abo über ihn sprechen hört, dann denke ich, habt ihr ein ziemlich komplettes Bild von diesem beeindruckenden Mann.
Yeah, Kwesi, he's the most chill guy ever. Like, he's so relaxed. He doesn't, like, let anything faze him. He is more like a father figure. He treats us so, like, respectfully. Like, he even kind of talks kind of quiet sometimes, but he actually gave us the belief. I think without him, a lot of this wouldn't be possible.
Und gibt seinen Spielern auch den Glauben, dass man in einer Gruppe mit Algerien, Äquatorialguinea und Burkina Faso bestehen kann. Sicher, auf dem Papier sind der Sudan und Äquatorialguinea die Außenseiter. Aber für Team Sudan steht eben mehr auf dem Spiel als nur der Afrika Cup. Man trägt so unglaublich viel Sehnsucht auf Erfolgserlebnisse durch die Bevölkerung mit sich herum. Das kann ein Ballast sein, war es aber eben in den letzten beiden Jahren nie. Kann aber auch einen Antrieb geben, der das Team zu eigentlich nicht möglichen Erfolgen trägt. Abo hat mir gesagt, dass es Momente auf dem Platz gibt, in denen man eigentlich körperlich komplett am Ende ist, wenn man dann aber kurz nachdenkt, für wen man da gerade kämpft, dann kommen er und seine Kollegen über ihre Limits. Er empfindet es nicht als Druck, sondern als eine Art Zusatzmotivation. Auch hat er mir verraten, dass Coach Appiah die Situation im Sudan in den Motivationsansprachen vor dem Spiel durchaus deutlich anspricht, um das Letzte aus seinen Leuten herauszukitzeln. Und es wirkt.
So he's given us the belief on the pitch and he always mentions like you're not just doing it for yourself. You're doing it for the people back home that are watching. So he does give that in motivation and we see it as motivation. So and we actually like the fact that he brings it up and he addresses it because at the end of the day you can't forget this, like what's going on right now. So it's good to mention it.
Aber wer sind die Spieler, die in jedem Länderspiel die Sehnsucht eines ganzen Landes schultern müssen? Im Tor wird Mohamed Al-Nour Abuja stehen, natürlich von einem der beiden großen Clubs. Er steht aktuell bei Al-Merreikh unter Vertrag, kommt aber aus der Al-Hilal-Jugend. Es gab zwar immer wieder Wechsel mit Mongit El-Ney, der aktuell für El-Merreikh in Südsudan spielt, aber der FIFA Arab Cup, der gerade jetzt läuft und Team Sudan als eine Art Vorbereitung ohne die meisten Legionäre dient, erhält Al-Nour den Vorzug. Man muss auch sagen, Mustafa Mohamed, der Torwart, der für Al-Hilal eigentlich im Tor steht und auch der etablierte Nationalkeeper ist, ist seit Monaten verletzt und hat eben jetzt alle wichtigen Länderspiele verpasst und eben jetzt auch den Afrika Cup. Es ist ein Fingerzeig, dass Al-Nour jetzt beim Arab Cup im Tor steht und ja auch gerade beim Chan 2025 hat er bewiesen, dass er in diesen Turnieren über sich hinauswachsen kann. Ich muss auch ehrlich zu euch sein, allzu viel leistungstechnisch kann ich nicht sagen zu den Spielern, dafür habe ich zu wenig gesehen. Ich kann meistens nur das wiedergeben, was ich von Ibrahim und den anderen Journalisten erfahren habe. Aber Al-Nour wird vertraut, sie sehen ihn schon als verlässlichen Keeper. Die Abwehr ist wie bei vielen afrikanischen Teams das Prunkstück. Man will einen defensiven Ansatz verfolgen und dann mit langen Bällen und Kontern zum Erfolg kommen. Deswegen ist es auch entscheidend, dass die Viererkette gut funktioniert. Eingespielt ist sie auf jeden Fall, beinahe schon so sehr wie ja, Teams im Clubfußball. Rechts hinten hoffen alle darauf, dass Kapitän und Ikone Ramadan Ajab rechtzeitig fit wird. Er ist zwar 39 Jahre alt, nach wie vor aber körperlich eine Maschine und der Anker auf der rechten Defensivseite. Er muss das Team seinen Weg von hinten heraus anführen. Einzig, wie fit er nach seiner schwerwiegenden Verletzung schon ist, darüber gibt es noch ein paar Zweifel. Den Arab Cup hat er noch nicht gespielt, im Sudan hoffen sie drauf, dass er beim Afrika Cup dann wieder hinten dicht machen kann. Also ja, die letzten Zweifel bleiben, die letzten Prognosen sind auch, dass er wahrscheinlich eher auch für den Afrika Cup ausfallen wird, aber ein letztes Fünkchen Hoffnung besteht noch, dass der Kapitän dabei ist. Ja, im Clubfußball ist er für Al-Merreikh unterwegs und ja, der ist ungefähr schon seit immer, ist da eine Club-Ikone. Die Innenverteidigung dürfte ein Duo von Al-Hilal bilden, das sich schon seit Jahren kennt. Mohamed Sayed Ahmed und Mustafa Kashom, 28 und 33 Jahre alt. Kashom war einer der Profis, die während des Kriegs nach Libyen gewechselt sind. Dort hat er ein Jahr gespielt, ehe er nun jetzt wieder für Al-Hilal aktiv ist. Sayed Ahmed dagegen spielt schon seit vielen Jahren beim größten Club und ist auch in der Nationalmannschaft unumstritten. Beide waren auch gemeinsam für Al-Hilal beim wichtigen Sieg gegen MZ Alger in der Champions League zuletzt in der Innenverteidigung gestanden. Also im kontinentalen Vergleich hat man da zwei sehr gute Innenverteidiger. Aber auch zwei, die unglaublich viele Spiele machen. Man muss hoffen, dass sie fit bleiben und die Stützen sind, die sie in den Qualifikationen waren, die sie beim Chan waren, die sie jetzt beim Arab Cup waren. Links hinten rundet Bakit Khamis die Viererkette ab. Ich werde es nun öfter erwähnen, einer der Libyen-Legionäre. Er ist dritter Kapitän der Mannschaft, auch schon seit Jahren im Nationaltrikot gesetzt. Ihr merkt, diese Viererkette läuft so seit langer Zeit und in unzähligen Spielen in dieser Konstellation auf. Klar, die begrenzte Anzahl an Spielern macht auch einen gesunden Konkurrenzkampf sehr schwierig, aber immerhin weiß jeder, was er von seinem Nebenmann zu erwarten hat und auf was er sich einstellen kann. Bakit Khamis war im Jahr 2025 oft als Kapitän gefragt, die beiden anderen sind oft ausgefallen, wahrscheinlich eine Folge der hohen Belastung und den Bedingungen mit vielen Flügen und vielen verschiedenen klimatischen Zonen. Khamis ist zu einer wichtigen Bezugsperson von Kwesi Appiah geworden, also auch er wird einer der Spieler sein, die die Stimmung im Camp prägen müssen. Vor der Abwehr hat man einen Anker, der jedem Zehner wehtun kann. Salaheddin Adil, 1,90 groß und nicht gerade zimperlich in den Zweikämpfen. Er rundet dieses Al-Hilal-Dreieck im defensiven Zentrum ab. Klar, auf den ersten Blick wirkt er ein wenig schlaksig, aber ich habe mir die ausführlichen Highlights gegen Libanon beim Arab Cup angeschaut und da ist er schon ein wenig hinausgestochen. Mit seinen langen Beinen ist er ein guter Balldieb, schleppt dann aber auch gerne den Ball durchs Mittelfeld und verteilt ihn anschließend. Wenn man den Spieler als Taktstock im Spiel der Sudanesen bezeichnen kann, dann auf jeden Fall ihn. Neben ihm im zentralen Mittelfeld, vielleicht etwas offensiver, wird sein Clubkollege Walyeldin Khedir zu finden sein. Auch schon seit Jahren Nationalspieler und auf Clubebene bei Al-Hilal gesetzt. Auch er ist mit seinen 1,89 nicht zu übersehen im zentralen Mittelfeld. Er wird daheim auch der sudanesische Pogba genannt. Ein sehr eleganter Spieler, der mit großen Schritten durchs Mittelfeld marschiert. Allgemein kann man sagen, dass diese körperliche Präsenz im Zentrum schon beachtlich ist. Du hast da zwei richtige Recken, die in der Luft sowieso einen Vorteil haben, die aber eben auch in den Zweikämpfen erstmal überwunden werden müssen. Das würde ich neben der stabilen Abwehr und der Eingespieltheit als eine der Stärken sehen. Der dritte Mann im Zentrum ist dann Mohamed Abu Akla von Al-Ahli in Libyen. Er ist ein anderer Spielertyp als seine Nebenmänner, eher der kleine, kompakte Zentrumspieler, sehr laufstark und ja, der seinen Gegnern keine Ruhe lässt. Statt große Schritte gibt's hier kleine, schnelle Bewegungen am Ball, nicht schlaksig, eher ein wenig gedrungen, aber nicht weniger dynamisch oder vielleicht sogar noch dynamischer als die anderen beiden. Über die Außen könnte eben mein Interviewpartner Abu Aysa kommen. In England aufgewachsen ist er 2023 zur Nationalmannschaft gestoßen, gemeinsam mit seinem Bruder Mo Aysa, der ebenfalls in der Offensive, aber eher in der Neunerrolle zu finden ist. In England hat er lange Jahre dritte und vierte Liga gespielt, ehe er 2024 nach Thailand gewechselt ist. Ein kurzer Abstecher nach Libyen war auch noch dabei, aber jetzt eben wieder in Thailand unterwegs. Durchaus ein torgefährlicher Mann, der schon 15 Scorer-Saisons in England hatte. Dieses Jahr ein wenig Ladehemmung, noch kein Treffer in der Thai League. Wenn er zur Nationalmannschaft kommt, dann bringt er aber schon nochmal eine andere Komponente mit rein. Eben in Europa ausgebildet, damit nahezu eine Ausnahmeerscheinung. Die meisten ja kommen ja schon aus den Akademien der beiden großen Clubs. Dadurch ist er vielleicht technisch etwas sauberer in manchen Aktionen, aber wahrscheinlich nicht so sehr ein Freigeist und mit unerwarteten Elementen ausgestattet, wie seine Positionskonkurrenten aus der heimischen Liga. Insgesamt muss man aber sagen, das sind eh keine Konkurrenten, sondern eben fast schon Brüder in diesem Team. Sein leiblicher Bruder Mo wird eventuell erstmal mit der Bank vorlieb nehmen müssen oder eben eine Doppelspitze bilden mit der offensiven Ausnahmeerscheinung des Landes. Mohamed Abdelrahman, Vizekapitän, Rekordtorschütze der Nationalmannschaft, Kapitän von Al-Hilal, der geborene Anführer. Nach dem Sieg gegen MZ Alger in der Champions League war er es auch, der die erhitzten Gemüter beruhigte. Also er ist das Gesicht der Mannschaft, in ganz Afrika bekannt und beliebt. Rechtzeitig zum Afrika Cup ist er nun wieder fit geworden, ein wirklich entscheidender Faktor für den Erfolg. Er ist ein beweglicher Stürmer, der auch mal ausweicht auf die Außen, dann aber auch oft in der Box auftaucht und eiskalt abschließt. Er muss die schnellen Konter vollenden, womöglich vorbereitet von den Aysa-Brüdern. Es könnte aber auch noch eine überraschende neue Alternative für die Offensive geben. Ibrahim hat mir verraten, dass er mit seiner Organisation, eben dieses Komitee der sudanesischen Fußballer im Ausland, einen Mann aus der zweiten australischen Liga, Amir Abdallah, überzeugt bekommen hat, für das Nationalteam aufzulaufen. Es scheint so, als hätte mit den Papieren alles rechtzeitig geklappt und der Flügelspieler sollte verfügbar sein. Er ist sehr torgefährlich, unglaubliches Tempo, bisher 10 Tore in 24 Saisonspielen, also er würde dem Team gerade für das Konterspiel eine zusätzliche Verstärkung bringen. Bevor ich jetzt den Kader abrunde, will ich zwei Namen nochmal kurz nennen. Trotz all der Umstände im Land und all den Schwierigkeiten ist es dem Sudan gelungen, zwei echte Juwelen auszubilden, die auch jetzt schon beim AFCON dabei sein werden. die zwei Nachwuchshoffnungen für die Zukunft, die vielleicht auch schon eine größere Rolle spielen werden. Der eine ist Moussa Ali Hussein, 19-jähriger Unterschiedsspieler von Al Merreikh. Er soll im Juni sogar ein Angebot von QPR aus England vorliegen gehabt haben, aber sein Club hat ihm die Freigabe verweigert. Er wäre der erste Sudanese gewesen, der direkt aus der heimischen Liga nach England gewechselt wäre. Was noch nicht ist, kann er noch werden. Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, dann kann er wechseln, wohin er will. Er ist auch ein Flügelspieler, großes Tempo, gute Entscheidungsfindung, könnte einer der Shootingstars werden, wenn Kwesi Appiah ihn von der Leine lässt. Der zweite Youngster ist sogar noch eine Ecke jünger, Massine Fadoul. Er wird schon mit 17 jetzt dabei sein, gilt als eins der größten Talente des 2008er Jahrgangs auf dem ganzen Kontinent. Natürlich nicht so sehr im Fokus wie die Talente, die beim U17 AFCON und der WM herausgestochen haben, aber man hört in Scouting-Kreisen, dass er wirklich ein Ausnahmetalent sein soll. Egal, mit wem du über ihn strichst, alle geraten ins Schwärmen. Auch ein Außenbahnspieler, also da muss man sich über die offensiven Außen für die Zukunft mal gar keine Sorgen machen. Jetzt schon bei Al Hilal ein Faktor, er könnte es auch für Team Sudan beim Afrika Cup werden. Also, Moussa Ali Hussein und Massine Fadoul könnten tatsächlich diese zwei Spieler werden, die den Sprung zu einem großen Club in Europa schaffen. Eine bessere Bühne als jetzt werden sie nicht mehr kriegen. Als Fazit: Es wird wichtig, dass die Schlüsselspieler wie Stürmer Abdelrahman das Team leistungsmäßig mitreißen. Die Motivation wird grenzenlos sein, körperlich wird man den Gegnern alles abverlangen. Ob das aber die fußballerischen Defizite ausgleicht, die man ohne Zweifel hat, das bleibt abzuwarten. Es wird kompakt werden, es werden nicht die schönsten Spiele werden, aber wenn es erfolgreich wird, dann wird es die beste Geschichte des Afrika Cups sein. Ich bin voll im Fanlager von Team Sudan. Die Menschen, das Team, der Trainer, alle haben eine Sensation so sehr verdient. Kommen wir noch zu einer besonderen Geschichte, wobei ich hier diesmal etwas anders vorgehe. Ich will nicht über die Schicksale der Spieler sprechen. Da gibt es so viel Leid und so viel Schlimmes, was man berichten könnte. Aber ich denke, ihr kennt mittlerweile die Situation. Ich will die Möglichkeit nutzen, um noch kurz den Fall Hani Mukhtar anzusprechen. Ein Berliner Junge, die Hertha-Jugend durchlaufen, in allen deutschen Jugendnationalmannschaften von der U15 bis zur U21 gespielt. Einen anderen Weg als so viele andere genommen, über Benfica, RB Salzburg und Brøndby, dann 2020 in Nashville in der MLS gelandet und dort einfach sein Glück gefunden. Er ist der Unterschiedsspieler seiner Mannschaft, war schon MVP der gesamten Liga. Es gab Zeiten vor der WM 2022, da wurde er sogar in Deutschland für die Nationalmannschaft gefordert. Es kam aber nie zu einem Einsatz. Und so ist er auch mit mittlerweile 30 noch verfügbar. Es gab neulich ein Interview mit US-Medien, in denen er angedeutet hat, dass er sich sogar vorstellen könnte, für die US-Nationalmannschaft aufzulaufen. Ob und wie das möglich sein wird, das weiß ich aber ehrlicherweise nicht. Was aber definitiv möglich wäre, wäre ein Einsatz für den Sudan. Denn sein Vater kommt aus dem Sudan, er hat eine große Verbindung zum Land. Und ich habe über ihn lange mit Ibrahim gesprochen, für den er das ganz große Ziel ist. Ibrahim versucht alles, um Hani Mukhtar von der sudanesischen Nationalmannschaft zu überzeugen. Die beiden sind im Kontakt und Mukhtar hat auch signalisiert, dass es nach wie vor eine Möglichkeit für ihn ist. Ich glaube, wäre Sudan zur WM gefahren, wir hätten Hani Mukhtar ohne Zweifel im Sudan-Trikot gesehen. Der Verband beackert ihn auch schon sehr lange, auch die Fans zu Hause wollen das unbedingt. Geht man mal auf Social Media, da ist sein Account voll von Supportern aus dem Sudan. Also da würde für viele Menschen ein großer Traum in Erfüllung gehen und er wäre auf einen Schlag der absolute Anführer der Nationalmannschaft. Sein Spielverständnis, seine Technik, seine Torgefahr, all das würde das Team direkt auf ein neues Level heben. Für den Afrika Cup hat es nicht geklappt, ich bin mir aber sicher, dass im Sudan keiner aufgeben wird, egal wie klein die Chance auch ist, ihn zu überzeugen. Ibrahim bleibt weiter an ihm dran und so ein gutes Abschneiden beim AFCON wäre doch beste Werbung. Eine WM-Qualifikation hat Mukhtar noch im Tank und wir wissen ja, 2030 kehrt die Weltmeisterschaft nach Afrika zurück. Also, wir bleiben hoffnungsvoll, natürlich auch was Team Sudan beim AFCON angeht. Ich hoffe, die Folge hat euch ein wenig mehr Infos gegeben und unter welch besonderen Voraussetzungen im Sudan gearbeitet wird. Ich bin raus für heute. Ciao, ciao.